Jesaja verkündet 700 Jahre vor Christus: Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Freiheit zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und diese Worte sind aufgeschrieben worden und haben es in die jüdische Bibel geschafft. Und etwa 30 nach Christus ist Jesus in einen Gottesdienst gegangen und er hat genau diese Stelle vorgeschlagen, die Thomas und ich gerade vorgelesen haben. Er hat sie selbst vorgelesen und er hat gesagt: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das Mir in der Geist des Herrn ist auf mir, ist also auf Jesus bezogen. Und in diesem Satz, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, ist aber der ganze dreieine Gott am Werk. Es ist der Vater, der den Sohn salbt und sendet mit dem Heiligen Geist. Und der dreieine Gott hat ein Werk und hat ein Ziel. Und sein Ziel sind die Armen, die zerbrochenen Herzens sind, die Trauernden und die Gefangenen. Und sie möchte Gott erreichen, um sie zu ermutigen, zu befreien und zu trösten. Das ist sein Werk. Wir kennen also in diesem Punkt nun den Willen Gottes, mit welchem Ziel und mit welchem Werk Jesus gesandt ist. Behaltet das im Hinterkopf, wenn ich jetzt Matthäus 5, die Verse 1 bis 12 lese. Das ist dann der Text, der der Predigt zugrunde liegt. Als er, Jesus, aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da traurig sind, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Jesus spricht genau die an, zu denen er gesandt worden ist. Die Armen, die Traurigen, die Gefangenen. Selig sind, die geistlich arm sind. Selig sind, die Trauernden. Selig sind und so weiter. Und er verkündet ihnen die gute Botschaft. Und die gute Botschaft ist, dass mit Jesus das Reich Gottes angebrochen ist. Überall da, wo wir einladen, dass Jesus regiert, überall da, wo er das Sagen hat, dort ist Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes funktioniert nach ganz anderen Regeln als diese Welt. Und in dem Text, den wir gerade gehört haben, in dem beschreibt Jesus, wie das Reich Gottes funktioniert. Das Wort, das hier mit selig übersetzt ist, ist im Griechischen Makarios. Und Makarios heißt reich, mächtig, begütert, vermögend, beglückt, glückselig, selig, also in gewisser Weise beneidenswert. Und wenn wir diese Übersetzungsvielfalt an den Text anwenden, dann kommt Folgendes bei raus: Reich sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Mächtig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Und so weiter. Die Welt, wie wir sie kennen, steht hier Kopf. Die Sätze klingen geradezu unvernünftig. Wie sollte jemand Sanftmütiges denn nach den Regeln dieser Welt mächtig werden? Und warum nennen wir jemanden Trauernden glücklich? Das macht ja keinen Sinn. Und die Sätze machen für sich genommen auch keinen Sinn. Aber ich glaube, wenn wir den Faktor Gott hinzufügen, weil das ja eben die Regeln des Reiches Gottes sind, dann fangen die Sätze an, Sinn zu machen. Das Reich Gottes ist der Ort, an dem Gott regiert, also auch der Ort, an dem er aufräumt. Hier sind nicht die Reich, die irdischen Reichtum haben, sondern die, die ewigen Reichtum im Himmel haben. Und der ist auch nach dem Tod noch da, also der ist sozusagen langfristig etwas Nütze. Hier sind nicht die glücklich, die einfach nie Leid erfahren haben und günstige Lebensumstände haben, sondern hier sind die glücklich, die von Gott wiederhergestellt werden. Und hier sind nicht die mächtig, die die Macht an sich gerissen haben oder geerbt haben, sondern hier sind die mächtig, die von Gott die Verantwortung übertragen bekommen haben. Und so ist die Macht auch nur von ihm abhängig. Reichtum kann verloren gehen und kann überhaupt auch nicht mitgenommen werden. Wir verlassen die Erde so nackt, wie wir gekommen sind. Glück kann an Lebensumstände geknüpft sein und damit flüchtig sein und jederzeit verloren gehen. Und auch Macht kann den Mächtigen jederzeit genommen werden. Aber der Reichtum, den Gott schenkt, ist ewig. Und Menschen, die von Gott wiederhergestellt werden, können aus jeder Situation heraus wiederhergestellt werden. Und Verantwortung, die von Gott übertragen worden ist, ist nur von ihm abhängig. Glücklich sind die Traurigen, denn sie werden getröstet werden. Ich erzähle ein bisschen, wie ich diesen Vers erlebt habe. In meinem Umfeld, im Studium und danach, habe ich Menschen gehabt, die aus stabilen Elternhäusern kamen, die stabil waren, die glücklich waren, die fit waren. Und ich habe Kollegen gehabt, die Mobbing-Erfahrungen in der Schule hatten. Und man hat es ihnen angemerkt. Und gewisserweise könnte man sagen, glücklich waren die, die günstige Umstände hatten. Aber im Leben ist es nicht immer leicht geblieben. Und auf uns alle sind Herausforderungen zugekommen. Manche haben schlimmes Leid gesehen. Andere hatten Phasen tiefer Einsamkeit oder Überforderung. Und diejenigen, die mit ihrer Situation zu Gott gegangen sind und sich ihm anbefohlen haben und ihm haben machen lassen, die sind aus der Situation wieder herausgegangen und waren getröstet. Und diejenigen, die das nicht konnten, die sich nicht getraut haben, die knabbern bis heute an ihren Wunden und kommen im Leben nicht so recht vorwärts. Kurz bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er seinen Jüngern Folgendes gesagt: Ich versichere euch, ihr werdet weinen und trauern über das, was mit mir geschehen wird, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet trauern, doch eure Trauer wird sich von einem Augenblick zum anderen in große Freude verwandeln, wenn ihr mich wiederseht. Es wird sein wie bei einer Frau in den Wehen. Wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Jesus hat seinen Auftrag hier auf der Erde nicht einfach so erfüllt. Er musste ans Kreuz genagelt werden und dann erst kam die Auferstehung. Und auch ein Kind kommt nicht einfach so zur Welt, sondern es gibt Geburtswehen, starke, starke Schmerzen. Und dann kommt die Freude über das Kind. Wir wünschen uns manchmal ein Leben, das leicht ist und in dem es keine Schicksalsschläge gibt. Aber dieses Leben ist uns nie versprochen worden und so ein Leben hat auch Jesus nicht gelebt. Was uns Gott dagegen verspricht, ist, dass er uns tröstet und dass er uns wiederherstellt. Und wenn Gott Jesus von den Toten auferwecken kann, dann kann er auch uns wiederherstellen. Und dann gibt es Hoffnung, egal was passiert. Ich glaube, sich trösten lassen beinhaltet, dass man sich eingesteht, dass Dinge passiert sind, die man nicht einfach wegsteckt, sondern die einen tatsächlich getroffen haben. Und ich glaube, sich trösten lassen beinhaltet auch den Mut, sich diese Dinge mit Gott anzuschauen, im Vertrauen darauf, dass für Gott nichts zu schwer ist und dass er einen wiederherstellen kann. Und deswegen würde ich nach meiner Erfahrung den Vers so formulieren. Glücklich sind die, die sich von Gott trösten lassen, denn für sie gibt es immer Zukunft und Hoffnung.